Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast von Kompetenzzirkel Pferd. Wir sind Karen Golz und Sandra Rottwill und geben dir an dieser Stelle als Expertin hilfreiche und spannende Tipps für deine Fragen in Sachen Pferdeverhalten, Gesundheit, Ausbildung und Haltung. Jetzt geht's los!
Bevor es losgeht, möchten wir dich auf unser neues Projekt 50 Pferde hinweisen. Unser Ziel dabei ist es, in diesem Jahr mindestens 50 Pferden mit unseren Beiträgen sowohl im Podcast und unseren Social-Media-Kanälen als auch durch den Newsletter nachweislich eine Verbesserung ihrer Lebensumstände zu ermöglichen. Außerdem bieten wir im Rahmen des Projekts eine kostenfreie Beratung an. Das Tolle dabei, auch du kannst bei dem Projekt aktiv mitwirken. Wie das geht, erfährst du unter www.kompetenzzirkelpferd.com/50pferde.
Pferde fressen Gras. Wenn Pferde auf Gras stehen, sind sie glücklich und zufrieden. Mehr braucht es eigentlich nicht. Stimmt leider so nicht. Und dass dem nicht so ist, das wollen wir euch heute an einem Beispiel erklären, bei dem Pferde durch die falsche Haltung lebensbedrohliche Symptomatiken entwickelt haben. Herzlich willkommen, Barbara und Christina von Team Huf. Sie berichten heute von einer unglaublichen Rettungsaktion von Ponys mit schlimmer Hufrehe und dann auch von ihrer eigenen Rehestation. Hallo, ihr beiden.
Hallo, danke für die Einladung. Hallo.
Ihr habt einen Blogartikel geschrieben. Auf eurer Website kann man den nachlesen. Und wir wollen das heute mal lebendig vortragen, weil da gibt es natürlich zwischen den Zeilen auch noch ganz viel zu berichten. Erzählt doch mal bitte von dem Projekt, was von der NABU initiiert wurde, um Bodenbrütern einen guten Lebensraum zu bescheren.
Genau, es gibt ja verschiedenste Naturschutzgebiete und jetzt dieses eine spezielle, wo wir eben quasi Kontakt mit hatten, war eben einfach eine sehr große Fläche, wo die gesagt haben, wir möchten gerne gucken, dass der Lebensraum für die Bodenbrüter besonders gut wird und haben dann diese Fläche beweiden lassen. Ich glaube, erst mit Rindern haben dann sich da beraten lassen, wie das am sinnvollsten ist, dass es auch eine Mischbeweidung ist mit Pferden und Rindern. Und haben dann eben sich da ein paar Exmoor-Stuten, ich muss jetzt selber ein bisschen überlegen, das haben wir halt auch nur aus den Erzählungen und den Berichten, wie das gestartet ist. Es war, glaube ich, 2011, haben die dann die ersten Pferde dorthin geholt. Das waren drei tragende Exmoor-Stuten, gedeckt von einem Konig-Hengst, also muss man ein bisschen gucken, die eben dann auch dafür sorgen sollten, dass eben das Gras kurz gehalten wird, weil die ja eben andere Sachen essen als die Rinder. Und genau, haben das dann im Prinzip so weiterentwickelt. Also es kamen dann eben Fohlen und irgendwann haben sie gesagt, okay, die Fohlen sollen ja nicht ihre Mütter wieder decken, wenn das Hengstfohlen sind. Also holen wir noch einen Hengst dazu, der das Ganze vielleicht ein bisschen regelt. Und so ja, ist da eben diese Familie entstanden, die dann dort gelebt hat. Und auch, also ich würde sagen, das Gras haben sie gut kurz gehalten. Aber es ist natürlich dann ja irgendwann zu der Situation kommen, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen eigentlich nicht immer mehr Pferde, vor allem, weil sie die irgendwie auch nicht abgeben konnten, weil es ja zum Teil auch Mischlinge waren, sage ich mal, jetzt nicht nur reine Exmoor-Ponys zum Beispiel, sondern ja eben auch noch Konig zum Teil mit drin war und haben dann gesagt, okay, dann kastrieren wir jetzt alle Hengste, damit eben nicht noch mehr Fohlen kommen. Und so aus der Erzählung, wenn wir sagen, dass da so ein bisschen dieser Kipppunkt war jetzt für die Pferde, natürlich ist das eine ganz andere Situation, wenn Hengste da mitlaufen, wenn Fohlen ausgetragen werden, dass die Pferde ganz andere ja, Energie umsetzen, als wenn sie dann eben einfach nur noch eine entspannte Herde sind, ohne dass da diese Stressfaktoren, sage ich mal, sind. Mhm. Und dann haben sie eben deutlich an Gewicht zugelegt. Die Füße sind ein bisschen entgleist, sagen wir mal vorsichtig. Und das wurde dann eben, ja, da wurde dann eben irgendwann gesagt, okay, wir müssen da einschreiten. Und da kamen wir dann irgendwann ins Spiel. Aber im Prinzip war es ja wie viele Naturschutzflächen, dass sie einfach quasi gepflegt werden sollten und dass das die Aufgabe der Ponys war.
Okay, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, 2011 sind die da angesiedelt worden und 2020 seid ihr ins Spiel gekommen, richtig? Also 9 Jahre standen die da und haben in den 9 Jahren gut gegessen und eine Stoffwechselproblematik entwickelt, weil die Fläche wahrscheinlich nicht karg genug für diese Rasse war mit diesem, also Überangebot an Futter für die Pferde, so wie ich das verstanden habe, und dann ist es entglitten, ne?
Genau, also als wir die Fläche das erste Mal gesehen haben, da war auch ein größerer See drauf, also schon auch wirklich was ja, nahrhaftes Gras züchtet sozusagen. Und das ist ja auch mit Rindern beweidet worden. Und ich glaube, für die sucht man sich vielleicht ja auch eher eine Fläche aus, wo die dann auch wirklich reichlich Futter finden.
Heute sprechen wir ja über dieses Projekt, weil das so spannend ist, weil man das so super gut übertragen kann auf die Problematiken, die auch viele Pferdehalter in ganz normalen Stallsituationen haben. Also gerade die Pferde, die in Offenstellen gehalten werden, wo man sich freut, dass sie auf großen Flächen sein dürfen. Und dann kommen ja unterschiedliche Rassen zusammen in den Ställen, auch teilweise Rassen aus anderen Ländern. Und wir als Pferdehalter sind meistens nicht ausgebildete Landwirte und wissen, was da tatsächlich angesiedelt wurde, welche Qualität das Gras hat, für wen das Gras eigentlich gemacht ist. Und deswegen ist diese Folge heute so spannend, weil wir daraus lernen können. Und der Naturschutzbund, der hat das ja auch nicht irgendwie gemacht, sondern hat auch gedacht, der macht das richtig, hatte aber natürlich erstmal eine andere Motivation, weil es ging ja um die Bodenbrüter. Und dann, ja, haben die Pferde am Ende darunter gelitten und dann seid ihr ins Spiel gekommen. Wie habt ihr die Pferde vorgefunden und was ging dann ab?
Genau, also es war erstmal so, dass quasi uns eine Kundin angesprochen hat, hat gesagt, wir haben hier gerade ein Problem, wir haben hier Pferde, die nicht in Ordnung sind, wir müssen da irgendwie handeln. Und wir haben halt alle Hufrehe. Und ich habe jetzt bei euch mitbekommen, man kann ja bei Hufrehe was machen. Das war mir nicht so bewusst oder auch nicht in welchem Rahmen. Und wir haben da einen Gutachtertermin und die Frage wäre, ob ihr dazukommt und ob ihr vielleicht auch sogar die Möglichkeit hättet, ein oder zwei von den Pferden vielleicht mit zu euch zu nehmen, zur Reha-Station, eben da wieder ja, zu rehabilitieren und dann gegebenenfalls auch weiter zu vermitteln. Das war so die Ausgangssituation. Ich muss jetzt schon lachen, weil es natürlich ganz anders gelaufen ist. Wir sind zu diesem Gutachtertermin hingefahren, also war halt dann ein Tierarzt, sie haben dann Röntgenbilder gemacht. Die Pferde sind ja komplett ungehändelt gewesen. Das heißt, sie wurden eingetrieben in ein Pferch, sage ich mal, und in ein Fanggitter gebracht, um sie dann in Narkose zu legen, um sie dann in Narkose röntgen zu können. Also war schon eine ganz schöne Prozedur auch für die Pferde, natürlich mit sehr viel Stress verbunden. Aber es war nun einfach nicht anders möglich, an die Pferde ranzukommen. Genau, und dann standen wir eben da am Tor und sehen halt, das waren damals 11, einfach so buntbraun gemischte, niedliche Ponys, und dass man dann natürlich direkt dachte, verdammt, wen von denen nehmen wir denn jetzt nicht mit? Schon
Also
auch alle stark
das heißt,
übergewichtig.
es waren alle betroffen.
Mehr oder weniger, also es waren schon alle deutlich übergewichtig. Von der Hufsituation war es ein bisschen unterschiedlich. Das war schon auch sehr spannend, weil im Prinzip der am dicksten aussah oder auch jetzt immer noch eher eine rundere Körperform hat als die anderen, hatte tatsächlich die schönsten Füße. Also es waren nicht alle gleich entgleist. Es war ja auch sehr unterschiedlich. Und es waren ja Stuten, die jetzt schon sehr lange da waren, die regelmäßig Fohlen gekriegt haben. Es sind Fohlen aus kranken Müttern dort geboren worden. Es sind welche halt noch schon sehr jung, sehr krank gewesen. Also wir haben ja auch dann versucht, irgendwie alte Fotos nochmal zu finden irgendwo und von dem Ortsverein dazu bekommen, dass man so ein bisschen einordnen kann, wer ist ab wann da und ja, wie früh ist das entglitten. Und da sind halt ein Teil eben auch, also jetzt der Michel zum Beispiel, da haben wir eben Fotos gesehen und die waren jetzt schon ein paar Jahre alt und der war, als wir den kennengelernt haben, war der 6, glaube ich, ne? Und also es waren schon ältere Bilder und da war er schon eben auch deutlich übergewichtig und hatte schon auch sehr auffällige Füße. Also es heißt einfach, die Krankheitsgeschichte ist natürlich bei dem einen länger oder weniger lang gewesen, mit mehr oder weniger ja, schon Prägung quasi von der Mutter, sage ich mal. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch eine Familie, also sind auch viele ja verwandt. Und da man ja weiß, dass die endokrine Hufrehe auch eine genetische oder Disposition eben oder da ja der Ursprung erstmal liegt, ist das natürlich sehr wahrscheinlich, dass dann eine Familie eben auch komplett erkrankt. Aber waren ja nicht alle komplett verwandt, deshalb, also es ist schon ein bisschen unterschiedlich, wie stark sie betroffen waren. Auf jeden Fall waren sie aber, wie gesagt, sehr stark übergewichtig. Ja, und dann hat man da eben die Röntgenbilder gemacht, um eben zu gucken, wie groß ist denn der Schaden? Ist es überhaupt noch was, was noch eine Lebensqualität quasi für das Pferd bringen kann oder eben nicht? Und ja, die Röntgenbilder waren jetzt, also es war nicht gesund, aber es war auch nicht eine Situation, wo man dachte, okay, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, da irgendwie was zu versuchen. Das Problem war natürlich weiterhin, also zum einen waren die Pferde eben krank, die mussten irgendwo hin, wo sie dann auch entsprechend gehalten und gefüttert werden können oder gemanagt werden können. Und sie sind eben nicht gehandelt gewesen. Also man konnte halt nicht einfach mal irgendwie sie anfassen, man konnte nicht einfach mal Hufe machen oder irgendeine Behandlung durchführen. Und das war natürlich dann sehr schwer, da zu sagen, wir finden jetzt irgendwo einen geeigneten Platz, wo die dann hin können. Ja, und dann haben wir noch mal so durch die Gruppe geguckt. Und eigentlich haben wir dann gesagt, okay, wir suchen uns die vier kleinsten raus.
Aus zwei war schon vier geworden.
Ja, zwei waren dann mittlerweile vier geworden. Gesagt, wir suchen uns die vier kleinsten raus und haben die dann eben auch, also die sind dann quasi markiert worden, die haben so ein Bändchen in die Haare bekommen, dass die eben nicht in Narkose gelegt werden, weil wir gesagt haben, so oft wie wir denen das irgendwie ja, ersparen können, möchten wir das eben auch tun. Und dann, genau, war das der Plan, dass dann eben diese vier eben zu uns kommen und die anderen sollten dann anders untergebracht werden.
Aber an dem Punkt war schon klar, dass das Projekt mit diesen Pferden aufgelöst werden muss. Also keiner sollte da bleiben.
Genau, das war klar, dass sie alle gehen sollten. Also sie haben unter anderem auch am Laufen das mehr oder weniger gesehen, dass sie nicht in Ordnung sind. Die sind natürlich auf der weichen, zum Teil nassen Wiese gelaufen. Da kommt das nicht ganz so zum Vorschein. Aber da gab es auch eine Fläche, die so ein bisschen befestigt war. Und da hat man das dann schon eher gemerkt, ne, dass auch der Laufkomfort schon als Symptom quasi eingeschränkt war.
Und der Verein hat halt wirklich auch gemerkt, wir sind mit der Situation überfordert. Wir
Ja.
kennen uns damit nicht genug aus. Wir können das hier nicht verändern. Und deshalb war das klar, dass das Projekt mit den Pferden eben da beendet werden soll und dass da eben geguckt werden soll, wie kriegen wir halt die Pferde irgendwo gut unter.
Okay, weil ihr Platz habt bei euch, oder? Warum konntet ihr erst zwei und dann vier und dann noch, kommen wir gleich zu, noch ein paar mehr, zu euch holen?
Also wir haben eine Reha-Station, wir haben ein Trail quasi oder eine Haltung in Trail-Form. Die Christine hatte da vorher auch ihre Pferde laufen und wir haben irgendwann dann das erste Reha-Pferd aufgenommen, also auch ein Pferd mit Rehe-Problematik. Und dadurch ist der Trail halt auch grasfrei, also für endokrine Rehe-Pferde geeignet, um die wieder gesund zu bekommen. Und ja, wir haben einfach gedacht, wir können ja mal für die vier Ponys einen Teil davon abgrenzen, dass die erstmal irgendwo unterkommen. Wir wussten ja auch noch nicht, wie die mit Zaun so unterwegs sind. Wir haben dann erstmal Panels gekauft und einen kleineren Bereich quasi separat gestaltet, damit wir sagen, mit den Panels sind sie relativ sicher eingezäunt und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht, ob wir die halt mit den anderen Pferden, die zu dem Zeitpunkt noch da waren, mitlaufen lassen können oder ob die erstmal separat bleiben. Weiter haben wir da noch nicht gedacht, sondern erstmal, wir haben die Möglichkeit, sie von jetzt auf gleich grasfrei zu halten und eben mit zuckerarmem Heu zu füttern, dass das so die Grundlage ist für die Rehabilitation.
Jetzt ist das ja so, dass dieses Projekt sicherlich von irgendjemandem gefördert und auch finanziert wurde, ursprünglich, also für die Bodenbrüter. Jetzt habt ihr da großartige Hilfe geleistet. Seid ihr auch in den Genuss von Förderungen oder Hilfen gekommen?
Also wir haben ein Taschengeld für jedes Pferd mitbekommen, als sie zu uns gezogen sind. Also dass wir so sagen wir, die ersten 3 Monate oder so waren die damit quasi finanziert. Und seitdem ist das unser teures Hobby. wir haben einen Verein auch gegründet und sagen, okay, wir können eben auch, dass halt Patenschaften möglich sind oder eben auch Spenden. Wir machen immer mal verschiedene selber, dass wir einfach Fortbildung oder Weiterbildung, Webinare und sowas anbieten, wo wir dann eben auch sagen, okay, die Einnahmen gehen an den Verein. Aber im Prinzip am Ende ist es halt so, ja, das, was die Pferde kosten, dass wir das halt tragen. Also es ist genau eine Herausforderung, aber es ist auch, also es war ja auch unsere Entscheidung und das ist halt was, wo wir natürlich gerne den Verein auch noch ein bisschen ja, größer machen würden, aber wo wir auch gerade sagen, okay, da ist einfach, muss man auch ein bisschen gucken, wie schafft man das mit der Zeit, denn es ist ja nicht nur das Geld, was die Pferde kosten, sondern auch die Zeit, die man eben aufbringt, um diese Pferde zu versorgen und ja, da muss man auch manchmal Prioritäten setzen.
Also wir tragen da gerne unseren Beitrag zu bei. Übrigens war am Freitag, den 26. April, Help Horse Day. Das kommt aus Amerika und wir haben einfach mal gesagt, diese ganze Woche findet jetzt unter diesem Motto statt. Heute haben wir den 29. April für unsere Zuhörer und deswegen ist es uns ein Anliegen, euren Verein da auch zu unterstützen und wir werden da natürlich in den Shownotes das verlinken und auch ein bisschen Werbung machen. Genau, weil es gibt ja noch mehr Ponys. Dazu kommen wir gleich, aber bitte sagt jetzt nochmal, und das ist ja das, was auch übertragbar ist, was habt ihr jetzt wie verändert, damit die schnell aus ihrer dramatischen Situation schon mal rauskommen konnten? Die Barbara hat ja erste Sachen gerade schon angesprochen.
Genau. Vielleicht noch so als Einladung, es ist ganz witzig, der Tierarzt, der bei dem Gutachtertermin dabei war, der hat noch so zum Abschluss oder Abschied der Ponys gesagt, das dürfte jetzt das Schwierigste werden, diese Ponys schlank zu kriegen.
Ich dachte, okay, das ist eigentlich, also ich glaube, das kriegen wir hin, das ist jetzt nicht so das Problem.
Auch das muss ja
Aber
gemäßigt langsam stattfinden, ne?
genau,
Weil auch über
ja.
Diät kann man ja eine Rehe
Genau.
provozieren. Ja.
Ja, genau. Also es ist ja wirklich so, dass das ja auch leider kein Einzelfall ist, dass wir so Pferde sehen. Also es ist natürlich schon extrem, wenn man so eine ganze Truppe auf einen Haufen, sag ich mal, sieht, wo alle Pferde wirklich deutlich übergewichtig sind. Aber ich muss sagen, dass wir das natürlich leider auch im Alltag sehen. Und das trotz, also die meisten Leute sind ja total bemüht und sind da auch besorgt, trotzdem, dass eben nicht immer klappt, dass die Pferde eben schlank und gesund werden. Und was wir bei denen, also es war tatsächlich überhaupt kein Hexenwerk, was wir da gemacht haben, sondern wir haben die wirklich, also sind ja quasi von 24 Stunden Gras auf kein Gras gekommen. Wir hatten eben einen kleinen Teil, wie Barbara schon gesagt hat, abgetrennt im Paddock, der zum Großteil tatsächlich auch einfach Naturboden war, weil wir einfach zu dem Zeitpunkt keine anderen Möglichkeiten hatten, das irgendwie abzutrennen. Es war ein ganz kleiner Teil Kies. Wir hatten halt einen Unterstand, ganz kleiner Teil Kunstrasen und irgendwann haben wir noch mal ein Stückchen Schotter, weil es halt matschig wurde, noch mal da aufgeschüttet. Und dann haben wir wirklich, wir haben eben immer analysiertes Zucker-A bis Heu da. Das ist halt für uns einfach die Basis für diese Reha und ein darauf angepasstes Mineralfutter. Und das haben wir quasi sofort umgesetzt. Also, sie haben sofort das Heu bekommen, auch in mehreren Portionen über den Tag verteilt. Wir haben verschiedene Futterstellen auf diesem kleineren Paddock gemacht. Ich glaube, wir hatten mal so überschlagen, es waren vielleicht 100 Quadratmeter oder so der
Ja.
Bereich, den die am Anfang hatten. Also, jetzt wirklich nichts, was irgendwie übermäßig groß war, weil es, wie gesagt, einfach gerade nicht anders ging und wir erstmal gucken mussten, dass die ankommen. Die waren natürlich auch mega verwurmt und so. Das muss ja auch erstmal irgendwie alles ein bisschen ins Lot kommen.
Oh.
Und wir wollen ja auch, dass sie Menschen ein bisschen kennenlernen, dass sie halt nicht immer panisch werden, wenn man die dann eben da, wenn man da in die Nähe kommt. Und deshalb haben wir gesagt, okay, ein bisschen kleinerer Bereich, wo wir uns auch immer mal mit reinsetzen können, eben häufig da sind, um zu füttern. Und auch das Mineralfutter haben die von Tag 1 bekommen und tatsächlich auch einfach gegessen. Also es war irgendwie kein Problem. Die fanden das ganz bisschen spooky mit den Schüsseln, aber es war sehr schnell möglich. Und eben dieses mehrfach am Tag, also wir füttern ja auch unsere Pferde, also jetzt sind es also alle Pferde, die immer hier gewohnt haben, haben eben mehrere Portionen am Tag immer verteilt bekommen. Das heißt, wir haben halt einfach ja, verschiedene Heustellen immer wieder befüllt und dann sind sie darüber einfach trotzdem schon ein bisschen gelaufen. Natürlich jetzt nicht irgendwie, na, wahrscheinlich keine 10 Kilometer, aber trotzdem immer schon ein paar Kilometer, einfach auch in einem kleinen Bereich. Und da hat man dann auch schon wirklich relativ schnell Veränderungen gesehen. Natürlich, ne, wie du es auch schon gesagt hast, das darf ja auch nicht von jetzt auf gleich gehen. Also man darf diese Pferde auf keinen Fall runterhungern. Das ist ganz wichtig, dass sie ausreichend Heu bekommen, ausreichend Grundfutter. Und dass man aber dann eben langsam diese, ja, diese, also man darf trotzdem sehen, dass sie abnehmen. Das ist ja immer so dieses Zweischneidige, ne? Zum einen darf es nicht zu so schnell gehen, aber dann sind Leute manchmal so vorsichtig, dass man aber irgendwie gar nichts sieht, gefühlt über ein paar Jahre. Also man darf das schon sehen, aber es muss eben so funktionieren, dass sie ausreichend Essen haben, dass dadurch keine Probleme entstehen und vor allem, dass eben die Nährstoffversorgung gut ist. Die brauchen eben alle Nährstoffe und also Mineralstoffe, Spurenelemente, Proteine und so weiter, um überhaupt gesund abnehmen zu können, damit der Körper gut funktioniert. Und das haben sie eben bekommen und dann konnte man so zugucken, wie die Pferde einfach irgendwie Konturen wieder bekommen haben. Also sie waren ja vorher eher so eine Schwabbelmasse. Und also wir konnten sie ja leider nicht wiegen, aber wir schätzen mal, dass sie so zwischen 100 und 150 Kilo Übergewicht hatten. Und
Boah.
das sind ja relativ kleine Pferde. Also vielleicht das Kleinste hatte vielleicht nicht 100 Kilo, aber der Kleinste ist 1,15 ungefähr. Der Größte ungefähr 1,40, also sind wirklich keine großen Pferde, hatten aber eben schon massive, ja, Fetteinlagerungen über den ganzen Körper. Und ja, die Hufe waren eben auch super spannend. Das hat uns sehr in den Fingern gekribbelt, da auch mal mit der Zange dran zu gehen. Aber da die wirklich zum Teil sehr, sehr panisch waren, war das einfach zu gefährlich, da so dran zu gehen. Und wir haben es auch mit verschiedenen Techniken, quasi Trainern, Ideen probiert, aber haben uns dann am Ende dazu entschieden, denen erstmal Zeit zu geben und konnten dann eben zugucken, wie die Hufe sich eigentlich selbst wirklich in eine total tolle Form gelaufen haben. Oder naja, es sind noch ziemlich dicke Stücke am Anfang abgebrochen, es sah ein bisschen spannend aus. Aber das Tolle war halt, ja, die hatten eine krankhafte Situation vorher, und also die Hufe waren nicht gesund und da waren auch, also waren auch Pathologien natürlich zu sehen auf dem Röntgenbild. Aber dadurch, dass da einfach viel Material war und da keiner irgendwie versucht hat, dran rumzumanipulieren, konnten sie das sehr, sehr schnell und sehr gut selber regulieren. Einfach dadurch, dass wir dann die innere Versorgung und die Bewegung eben verbessert haben, konnten sich die Hufe super, also super schnell auch regenerieren und ja, sind wirklich richtig toll geworden. Also das ist was, was wir natürlich auch von den Pferden lernen und was total spannend ist, also das zu beobachten, auch jetzt im Nachhinein die Bilder irgendwie zu sehen und auch jetzt weiterhin das zu beobachten, wie sie das eben machen. Und vielleicht nochmal, um zu der Frage zurückzukommen, also wenn man wirklich sagt, ich habe einen Bereich und das ist aus unserer Sicht was, was jeder Stall haben sollte, wo ein Pferd sicher grasfrei stehen kann, trotzdem die Be Möglichkeit hat, sich zu bewegen und eben über den Tag verteilt sein Heu in Bewegung am besten aufzunehmen, ausreichend Heu, eine gute Mineralisierung.
Und zuckerarm mit Analyse bestätigt, ganz wichtig.
Ja, dann kriegt man diese Pferde auch gut in den Griff und jeder, der sein Pferd normal händeln kann, kann ja dann auch noch zusätzlich bewegen. Das war ja jetzt bei uns gar nicht der Fall. Also sie sind ja wirklich nur für sich gelaufen. Auch
Also
das hat
jetzt,
funktioniert.
ja, ich weiß, jetzt kommen bei den meisten Zuhörern die Frage, wie mache ich das denn? Also A, die Heuanalyse ist nicht so schwer, da gibt es die Lufa, da kann man das hinschicken. Aber wie mache ich das, wenn ich abhängig bin von dem Stallbetreiber, der das Heu mir anbietet und auch nicht nur von einer Fläche Heu besorgt, weil, keine Ahnung, ich stehe in einem Stall mit 50 Pferden, dann würde die Fläche nicht reichen. Wie habt ihr identifiziert, dass ihr jemand habt, der zuckerarmes Heu liefert und wie stellt ihr sicher, dass ihr immer wieder aus dieser Charge was bekommt?
Also ganz wichtig ist wirklich, dass man den Heuproduzenten, also den Landwirt, der fürs Heu zuständig ist, anspricht. Also viele sind da wirklich sehr, sehr offen für. Die wissen einfach auch gar nicht, worauf manche Pferdeleute achten müssen. Und haben einfach gesagt, wir brauchen für die Pferde wirklich ein zuckerarmes Heu. Wir haben uns da selber ein bisschen fortgebildet, dass wir Ideen bekommen, wie man zuckerarmes Heu ernten kann. Haben quasi diese Kenntnisse weitergegeben und dann einfach im Gespräch quasi so ein bisschen Plan entwickelt. Und an dem Hof, wo wir auch unsere Pferde einstehen haben, wird auch Heu produziert. Und da haben wir dann einfach gesagt, dann helfen wir mit. Also wir haben dann wirklich geguckt, welche Flächen stehen hier zur Verfügung. Das sind mehrere Flächen. Da haben wir gesagt, können wir das so machen, dass halt von jeder Fläche quasi bekannt ist, das sind die und die Ballen, dass sie so gelagert werden, dass man weiß, wo welches Heu sitzt, damit die dann auf je Fläche analysiert werden können. Und die extra Arbeit haben wir dann auch übernommen. Also wir haben dann quasi bei der Heuernte mitgemacht, dass wir, wenn das Heu aufgeladen wird und wieder in der Lagerhalle gesetzt wird, dass wir sagen, wir wissen genau, wo sitzt welcher Ballen. Wir haben dann selber die Proben gezogen und zur Lufa geschickt und dann quasi eben den Überblick darüber. In unserem Fall sind das sogar 10 oder 11 Flächen, die dort bewirtschaftet werden. Ich denke, wenn das kleinere Flächen sind, ist natürlich noch mal ein bisschen einfacher, aber ich glaube, man kann zumindest mal fragen, welche Flächen hast du zur Verfügung? Kann ich da einfach ein bisschen mitgucken und einfach, wie die gesetzt werden, dass wir noch den Überblick haben. Ich glaube, wenn man den Leuten entgegenkommt, ne, mit ein bisschen Eigenleistung, mit Arbeit und auch sicherlich gerne finanziell und dann auch sagt, wenn die Werte alle passen, bin ich auch bereit, da was mehr für zu bezahlen, weil es mir einfach sehr wichtig ist, dass mein Pferd gesund wird und bleibt, dann wird man da auch auf offene Ohren treffen.
Okay, hat der Landwirt denn die Flächen anders eingesät oder hat er später gemäht oder wie kriegt ihr zuckerarmes Heu dann hin?
Also das sind alles relativ alte Flächen, die extensiv bewirtschaftet werden oder und da wird Heu gemacht. Da wird tatsächlich auch nichts gedüngt, wovon wir jetzt aber keine so ganz großen Fans sind, weil natürlich auch der Boden und das Gras gepflegt werden müssen, dass sie einfach auch gut wachsen können, weil man natürlich schon quasi die Feuchtigkeit, die, also ob wir jetzt ein feuchteres Wetter oder Trockenheit haben, das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Heuqualität. Da sind sicherlich die ein oder anderen Dinge, wo wir keinen Einfluss drauf haben, auch wie das Wetter natürlich verläuft. Aber trotzdem kann man da so ein bisschen da noch was rausholen, ne? Dass wir zum Beispiel sagen, es wird ganz früh morgens geschnitten, das Heu, wenn der Zuckergehalt gering ist. Dann einfach gucken, dass man vielleicht nicht so tief schneidet, weil der Zucker sich eher Richtung Wurzel ablagert. Dann natürlich auch guckt, wie ist das Wetter vor der Heuernte. Das sind so Sachen, wo man schon einen gewissen Einfluss drauf hat.
Also
Natürlich ist
vom Jahreszeitpunkt natürlich schon guckt, dass halt schon möglichst viele der Gräser mindestens in der Blüte sind, also schon eher ein bisschen später, aber da muss man auch wieder ein bisschen gucken, wenn es zu spät wird, hat man halt wieder sehr wenig Protein auch drin, was halt auch nicht so toll ist, beziehungsweise wenn es so verholzt ist und sie das dann alles nicht mehr so gut aufnehmen können, ist halt auch nicht so sinnvoll. Da muss man schon gucken, dass man einen guten Zeitpunkt abpasst und am Ende ist es trotzdem ein Naturprodukt, wo man nur das Bestmögliche geben kann und dann eben gucken muss, ja, wie am Ende dann die Werte sind.
Okay, also ich fasse zusammen. Barbara hat es ja gesagt, Eigeninitiative, sich kümmern. Und wenn man auf taube Ohren beim Stallbesitzer oder Besitzerin stößt, auch über einen Stallwechsel nachdenken, wo man, weil das, was die Pferde 24 Stunden fressen, also macht ihre Gesundheit aus. Und wenn das 24 Stunden in die falsche Richtung geht, ist natürlich, kann man so viel rumschnibbeln an den Hufen, wie man will, ne? Das kommt von innen.
Genau, also wir haben Kunden, die sich einfach, die holen dann ihr eigenes Heu und sagen, okay, ich kann das irgendwo anders, kann ich die Analysen ziehen und dann weiß ich, was ich da habe, wenn das mit dem vom Stall nicht passt. Also das geht natürlich auch, aber natürlich, wenn ich sage, das Pferd ist an dem Stall, wird es krank oder bleibt es krank, dann muss ich auch, wenn das natürlich trotzdem auch einen Stress bedeutet, überlegen, ob ich Stallwechsel mache. Und auch da wissen wir, dass es nicht so einfach ist, dass man an jeder Ecke, also man findet nicht an jeder Ecke einen passenden Stall natürlich für so ein Pferd. Und deshalb ist es meistens schon so, dass man, wenn man ein Pferd mit besonderen Bedürfnissen hat, sich einfach auch zumindest am Anfang mehr einbringen muss oder da mehr Eigeninitiative zeigen muss. Und dann ziehen aber andere auch nach. Also das ist schon so, dass man, das sind ja super viele Pferde, die das eigentlich brauchen. Aber irgendwer muss halt da mal den Anschwung geben, dass da was verändert wird. Und dann kommen da eben auch andere Leute zu und machen dann gerne mit.
Ihr habt ja eine wunderbare Übersicht erstellt, das haben wir beim letzten Podcast schon mal erwähnt, die Anzeichen für die endokrine Hufrehe. Stellen wir nachher auch nochmal den Link ein, da können hier die Zuhörer sich das runterladen. Ich habe schon mehrere Kunden, die sich das im Stall aufgehängt haben, weil sie auch sich nicht trauen, die Besitzer von den deutlich übergewichtigen Pferden anzusprechen. Aber dann hängt da so ein Zettel und dann kann jeder in der stillen Stunde mal drauf gucken und bei seinem Pferd kurz checken, sind da Sachen schon erfüllt. Ich habe noch eine Frage zu den ersten Tagen, Wochen, Monaten. Die Pferde waren jetzt auf unterschiedlichen Untergründen, die auch deutlich besser geeignet waren, damit die Hufe sich selber bearbeiten. Das habt ihr ja so schön erzählt. Wie war denn das mit den Schmerzen? Haben die Pferde noch Schmerzmittel in der Zeit bekommen oder? Wie stellte sich das da dar?
Die Pferde sind gar nicht mit Schmerzmittel behandelt worden. Also das war ja schon, also in dem Gebiet wäre das ja schon gar nicht möglich gewesen. Und auch so kam man ja gar nicht richtig an die Pferde dran. Und die waren auch nicht so schmerzhaft, also dass man jetzt sagte, man muss den Schmerzmittel geben, beziehungsweise ist es ja auch so, wenn man den Schmerzmittel gibt und sie auf den kaputten Füßen zu viel rumlaufen, hat das natürlich auch Folgen. Und bei denen war es halt so, solange sie auf einem weichen Boden gelaufen sind, hat man nicht so viel gesehen, wenn es fester oder unebener geworden ist. Das haben wir vor allem auch eben in dem Gebiet da gesehen, wo eben dann auch eine Betonplatte war oder auch der Weg, wo es so steinig wurde, dass sie da schon nicht gern lang gelaufen sind. Aber das konnten wir ja hier abfangen, weil sie eben einfach, die hatten Einsinkeböden, enge Kurven hat man schon gesehen, dass das den schwer fiel, aber ansonsten war das jetzt kein, waren das keine Fälle, wo man sagt, man musste jetzt noch mit Schmerzmittel behandeln, beziehungsweise wie gesagt, wir haben ja sofort die Maßnahmen umgesetzt und selbst bei Pferden, die sehr schmerzhaft sind, sehen wir da oft nach wenigen Tagen so eine deutliche Besserung, dass man dann auch eben keine Medikamente mehr zusätzlich geben muss.
Okay. Sehr gut. So, jetzt waren die ersten auf einem guten Weg bei euch und dann gab es ja, ich habe sie mal Rettungsaktion 2.0 genannt, weil ihr seid da ja nochmal hingefahren. Erzählt doch mal, was da los war.
Ja, das erste war schon, dass sie quasi, also die haben uns die ersten vier gebracht, hatten die eben da verladen auf einen LKW und das war wohl auch schon sehr spektakulär, sagen wir mal, weil die natürlich sowas auch nicht kannten. Und als sie dann hier ausgeladen wurden, waren das aber gar nicht die Pferde, die wir uns ausgesucht hatten. Also wir hatten schon gesagt, wir haben welche mitgebracht, aber die hatten noch einen Freund quasi dabei und es waren jetzt halt vier, aber eben nur zwei von denen, die wir ausgesucht hatten, mit zwei Freunden. Das heißt, wir hatten dann einfach andere Pferde da. Das war jetzt ja gar nicht so schlimm, weil wir kannten ja die Pferde auch damals noch gar nicht, wie die überhaupt drauf sind. Und das ist ja schön, wenn die einen Freund dabei haben. Sagt, okay, was machen wir denn dann mit den anderen beiden, die wir uns noch ausgesucht haben? Und ja, okay, dann nehmen wir die auch noch. Waren dann also sechs. Und da haben wir dann eben gesagt, okay, wenn die zu uns kommen sollen, dann möchten wir gerne beim Verladen dabei sein, weil wir eben auch gesehen, also sie hatten das auch zum Teil gefilmt und haben gesagt, wir möchten das gerne ein bisschen entspannter machen. Und die waren auch alle, sie wollten auch alle nicht mehr verladen, weil sie sagten, das war so aufregend für die, dass sie das einfach nicht nochmal machen wollten, weil sie einfach auch Sorge hatten, dass da was passiert. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen uns irgendwie den Tag frei zu schaufeln, dass wir auch eben zusammen dahin fahren könnten, weil alleine wollte es auch keiner von uns machen. Dass wir sagten, okay, wir fahren dahin. Und dann verladen wir die eben, der Tierarzt, der Gutachter damals, der war so nett, hat gesagt, ich habe einen kleinen LKW, damit fahre ich euch die auch, hat das also zur Verfügung gestellt und dann hatten wir halt den Termin fest. Ja, sind dann dahin gefahren und als wir auf der Autobahn schon waren, also wir mussten ja mal gucken, dass bei uns die Pferde versorgt sind, dass wir irgendwie zusammen weg können, dann war der LKW zu einer bestimmten Zeit bestellt und so. Es musste ja irgendwie alles geplant werden und dann waren wir kurz vorm Ziel und dann riefen wir, wir haben leider die Pferde nicht eingefangen bekommen. Die stehen jetzt noch auf den, keine 80 oder 100 Hektar Fläche. Wir müssen das
Oh.
absagen. Und sagt, das geht nicht. Wir können das jetzt nicht absagen. Wir sind fast da. Wir haben, also es ist wirklich manchmal auch schwierig, einfach, dass wir hier zusammen wegkommen. Ich sage, wir müssen das jetzt durchziehen oder so. Ich sage, wir sammeln die ein. Und dann war erst noch ein bisschen so die Diskussion, ob wir auf die Fläche dürfen, weil es ja eine Naturschutzfläche ist. Ich sage, das hilft ja jetzt nichts. Die Pferde müssen ja irgendwie darunter. Wir wussten ja auch gar nicht, also wir kannten uns ja auch gar nicht aus auf der Fläche. Ich weiß gar nicht, ob wir sie gefunden hätten, wenn sie wo ganz anders gestanden hätten.
Wahnsinn.
Und dann sind wir halt hin und dann war auch noch kein anderer da. Wir waren als Erste da und gesagt, okay, wir sehen aber die Pferde schon in der Ferne und jetzt gehen wir einfach dahin und versuchen die eben nach vorne zu holen. Also vorne, das grundsätzlich war ja diese, da ist eine Scheune drauf gewesen, wo auch die Panels schon so standen, dass man die da hätte halt einsperren können. Aber ich glaube, die hatten die eingesperrt, die sind wieder abgehauen oder irgendwas. Auf jeden Fall hat das halt vorher nicht geklappt. Und dann sind wir eben da losgestiefelt. Und ja, haben so ein bisschen Border Collie-mäßig versucht, die Pferde dann ja, Richtung Scheune zu bewegen, ohne da irgendwie groß Stress aufkommen zu lassen. Weil wir wussten ja, wenn die uns jetzt hier einmal schneller abhauen, haben wir halt gar keine Chance, dass die noch irgendwie mitkommen. Und ja, dann sind wir halt quasi einfach so ein bisschen rechts und links abschirmend, ein bisschen den Weg weisend, ganz langsam im Schritt mit denen in die richtige Richtung sogar gekommen. Und das Problem war nur immer, da standen halt auch noch die Rinder und da war so ein Bulle und der hat uns immer so angeguckt und hat dann so angefangen mit dem Bein zu scharren. Und ich dachte, das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen, wenn dieser Bulle da jetzt uns so anguckt. Und so, wir gucken nicht hin, wir gucken nicht hin. Sind halt ganz langsam bei unseres Weges gezogen und die Pferde haben das auch echt gut gemacht. Also ist keiner irgendwie schnell geworden oder panisch, sondern einfach nur immer geguckt, dass sie halt sich ein bisschen in die richtige Richtung bewegen, ein bisschen den Weg quasi zugewiesen. Und einfach habe ich das alles ganz langsam gemacht und die sind echt vorbildlich dann erstmal in diesen kleineren Bereich rein, wo wir dann von da aus in die Scheune rein konnten. Es war für uns super spannend, weil wir auch dachten, wir haben nur eine Chance, wir müssen das jetzt irgendwie hinkriegen. Aber ja, schlussendlich hat es wirklich total gut geklappt. Die Pferde waren da sehr kooperativ, aber das war auch nochmal ganz interessant, weil wir da natürlich nochmal gesehen haben, wie sie über diesen unebenen Boden laufen und wie schlecht das war. Und der eine, der hatte eben auch, der Mathis, noch eine Verletzung von der letzten Narkose. Da ist der leider so aufgestanden, dass der auf dem Fesselkopf aufgestanden ist und nicht auf dem Huf. Das heißt, da hat er sich wahrscheinlich irgendwas kaputt gemacht. Der war halt wirklich auch stocklahm. Und man dann natürlich auch
Oh.
nicht wusste, wird das wieder oder nicht, weil man konnte es ja nicht richtig untersuchen und auch nicht lokal behandeln. Ja, das hat man da eben dann nochmal gesehen, was natürlich auch ganz gut für uns war, dass wir die einfach nochmal so ein bisschen in der Bewegung beobachten konnten und wo wir auch ganz, ganz sicher waren, dass die eben sehr, sehr schnell ein passendes Zuhause müssen.
Gut, für die Einfangaktion, das habt ihr in eurem Blog geschrieben, habt ihr vorher euch nochmal ein bisschen schlau gemacht, wie man das am besten macht, ohne dass Stress entsteht, ne? Und ihr habt über Sharon Wilsey da ein paar Tipps bekommen. Das wollen wir an der Stelle auch nochmal sagen. Das Prinzip langsam schneller zum Ziel hat da voll gegriffen, weil alles was mit Scheuchen und viel Druck und jetzt muss das aber, wäre sicherlich nach hinten gegangen, losgegangen. Inklusive dem Stier, der dann auch gesagt hätte, ne, ihr müsst hier weg. Wie viele Pferde sind es insgesamt? Habe ich richtig gezählt? Bei euch jetzt, das sind Madita, Michel, JJ, Lisbeth, Mathis, Nils, Lea, Molly und Lovis und Carlsson. Richtig?
Genau, das sind alle, die hier wohnen. Genau, Molly und Lea sind aber Hauspferde quasi, die wohnen, also die denken auch, sie wären wild und sie wohnen auch mit den Wilden zusammen, aber genau, also bei dieser zweiten Einfangaktion quasi, das waren dann nochmal Nils und Mathis, die dazugekommen sind. Und dann sind eben vier Pferde auch noch in ein anderes Zuhause gekommen, also unter anderem eben Lovis und Carlsson und noch zwei andere. Und die hatten uns dann noch mal ein Jahr später ungefähr gefragt, ob wir die beiden nicht auch noch nehmen könnten, weil die einfach ja, mit Menschen nicht so wirklich was zu tun haben wollten und gesagt haben, bei euch können die vielleicht ein bisschen wilder wohnen. Uns war schon bewusst, dass wir eigentlich schon genug Pferde haben, aber aus der Familie dann noch zwei dazu und gesagt, boah, das wäre echt total schade, wenn die jetzt noch irgendwie wo ganz anders hinkommen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir die jetzt auch noch. Und jetzt haben wir eben acht von den wilden Ponys. Wir dachten auch, das ist ja easy peasy. Die haben ihr Leben lang zusammen gewohnt und wenn die dann kommen, dann schmeißen wir die da quasi mehr oder weniger direkt rein. Haben die natürlich erst einmal separiert. Die waren auch ein bisschen aufgeregt am Zaun, aber es sah eigentlich noch recht positiv aus. Und dann haben wir irgendwann, also ich weiß gar nicht, ob es noch der gleiche Tag war oder einen Tag später, gedacht, und dann können wir die vielleicht sogar zusammenlassen. Und das ist richtig nach hinten losgegangen. Also die sind wirklich alle auf die los. Und dann haben wir gesagt, okay, wir packen die dann doch wieder erstmal daneben. Und das ist ja auch nicht so einfach, wenn man eben Pferde hat, die man nicht einfach am Halfter nehmen kann und irgendwo wieder hinführen kann. Sondern musste die ja auch wieder dann so trennen, dass man dann die richtigen ins richtige Kästchen, also in den richtigen Paddock kommt. Ja, und dann haben wir gesagt, na toll, jetzt haben wir noch zwei Pferde mehr, können die aber nicht in die Gruppe vielleicht stellen, weil das vielleicht gar nicht mehr passt. Also man merkt eben schon, dass die bei uns, wir haben die ja nicht gehandelt. Da, wo Lovis und Carlsson zwischendurch waren, wurde eben schon versucht, mit denen was zu machen. Die waren da aber eben nicht so offen für die Pferde. Und die haben schon ein bisschen andere ja, Sensibilität dann irgendwie gehabt. Also unsere waren eben sehr, sehr sensibel und haben halt sehr, sehr klar kommuniziert. Wir merken eben schon, dass die Hauspferde einfach durch uns da doch sehr abgestumpft sind. Und wenn die dann entsprechend so abgestumpft den Pferden gegenüber reagieren, haben das unsere einfach nicht akzeptiert. Also es war halt, wir hatten das auch nochmal mit einem Hauspferd versucht, das ging auch gar nicht, also auch über Wochen lang wirklich gar nicht. Die gesagt haben, das machen wir nicht. Die können, also wenn die halt sprechen, dann meinen die das eben auch so. Und die Hauspferde, die reden halt so ein bisschen wie, ja, wir wissen ja, die Menschen, die schneiden es auch nicht immer so direkt. Also bin ich da auch mal ein bisschen abgestumpft. Das war total spannend.
Ja.
Auf jeden Fall haben wir dann aber Lovis und Carlsson, ich glaube, die waren sogar 3 Monate, hatten wir die daneben nur und haben das dann eben, haben sie aber dann doch auch integrieren können. Und das funktioniert jetzt auch alles gut. Also es ist schon so, dass sie immer noch ein bisschen, also nicht so in der Gruppe sind wie jetzt die anderen vielleicht, aber die laufen alle zusammen mittlerweile und das alles passt alles. Aber es war nochmal sehr spannend und man ja, lernt einfach unheimlich viel von denen. Weil sie eben auch auf uns natürlich sehr sensibel reagieren oder einfach man viel mehr wahrnimmt, was man selber eben macht oder eben auch nicht macht. Und wir haben das immer wieder, dass Leute, wenn mal irgendwer da ist, die wollen immer direkt Pferde anfassen und unsere Pferde lassen sich aber eben nicht alle anfassen. Und dann merken sie erstmal, wie oft sie einfach ein Pferd anfassen, ohne zu fragen, möchtest du das jetzt überhaupt gerade oder wahrzunehmen, möchtest du das gerade? Und ja, das ist halt wirklich einfach nochmal eine Erfahrung, wo wir jetzt, was uns nicht so bewusst war, glaube ich, dass wir das von denen auch lernen. Aber das ist halt, hat uns auch nochmal sehr geprägt, in dem, wie wir eben Pferde wahrnehmen oder inwieweit wir denen auch ihren eigenen Raum einfach lassen oder ihre eigene Meinung, ihre eigene Persönlichkeit.
Also ein ganz tolles Thema. Ich selber habe mit Mustangs, mit wilden Mustangs in Kalifornien gearbeitet und habe darüber genau das gelernt, was du gerade beschrieben hast, nämlich diese ganz andere Sensitivität auch auf alles, was wir tun, auf den Wimpernschlag, auf unsere Atmung, auf ja, wir kratzen uns am Po und es hat eine Bedeutung für die Pferde. Und wir haben das echt verloren und vergessen mit unseren Hauspferden. Und die Hauspferde haben sich uns angepasst. Genau. Dazu machen wir ja nochmal eine separate Folge, weil das ein tolles Thema ist. Jetzt bin ich ja total geflasht über das, was ihr da leistet mit den Pferden, mit Haltung, Untergrund, Fütterung, das ist ja die Abkürzung für Huf, und den Verein, den ihr ins Leben gerufen habt. Wir wollen den gerne unterstützen. In welcher Art der Unterstützung hättet ihr am liebsten oder welche Möglichkeiten gibt es denn?
Ja, genau. Wie gesagt, wir haben den Verein Rehabilitation Huf gegründet damals und auch in 2020 und haben dann im Prinzip gedacht, okay, wir haben die Möglichkeit, dass man eine Patenschaft übernimmt oder eben auch spendet. Wir haben das auch immer mal natürlich als Angebot, dass dann ich komme mal einen Tag und helfe. Das ist manchmal tatsächlich ein bisschen schwierig, weil es einfach am Anfang waren die Pferde ja sehr, also sobald ein Fremder kam, sind die gegangen. Beziehungsweise haben wir natürlich auch feste Abläufe und Routinen und die Pferde sind da, also ist für die schon sehr wichtig, dass das auch so läuft, damit es möglichst entspannt ist. Und da ist es halt einfach leider gar nicht möglich, dass man sagt, okay, du kannst jetzt mal einfach einen Tag irgendwo mitlaufen oder uns da ja, handgreiflich, wollte ich schon sagen, also händisch unterstützen.
Dahingehend, ja.
Genau, aber genau, Patenschaften sind auf jeden Fall möglich, wie gesagt, und wir haben eben ein Spendenkonto, wo man sagen kann, okay, ich finde das spannend. Oder eben auch, dass man sagt, wir klären natürlich auch super gerne zum Thema Hufrehe auf. Also auch sowas ist natürlich möglich. Ne? Wir klären eben auf und die Einnahmen gehen eben an den Verein. Dass man, weil es ist natürlich zum einen total schön, dass wir jetzt diese Individuen hier haben und dass es denen gut geht. Auf der anderen Seite möchten wir natürlich auch, dass genau diese, ja, die Erkenntnisse oder das, was man da eben sieht, was sich verbessern kann und wo man eben ansetzen muss oder wie früh man auch Anzeichen erkennen sollte, wenn man ein eigenes Pferd hat, dass das eben auch weitergetragen wird. Also da könnt ihr uns natürlich auch gerne ansprechen.
Sehr gut. Also wir unterstützen das gerne, vollumfänglich. Und wo geht die Reise hin? Also ihr seid jetzt voll, oder? Ist da noch Platz für weitere Patienten? Oder ist auch die Überlegung, einen tatsächlich jetzt abgeben zu können, weil er schon so gut geworden ist? Oder bleibt die Gruppe so, wie sie ist?
Also damit würden wir uns sehr schwer tun, die zu trennen irgendwie, weil es ist ja eine Familie. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Wir bekommen tatsächlich häufig Anfragen, auch über einen Exmoor-Pony, was lieber wild sein möchte, ob wir das noch mit aufnehmen können. Aber vom Platz her und vor allem von unserer zeitlichen und energetischen Kapazität wären wir jetzt nicht in der Lage, noch Pferde aufzunehmen. Wenn du fragst, wo geht der Weg hin, was immer noch so ein Wunsch von uns ist, dass wir doch noch mal ein Gelände finden, wo die vielleicht auch noch mal etwas freier sein können. Also es wären ja zum Beispiel mal Steinbrüche renaturiert. Das heißt, da wäre auch vom Futterangebot das alles ein bisschen karger und wo vielleicht auch einfach die Böden schon ein bisschen natürlich befestigt sind, so dass die Hufe sich auch selber bearbeiten können. Also da hätten wir schon gewisse Ansprüche, wie das sein müsste, damit die Pferde dort auch gesund bleiben können. Und das sind halt nicht so die typischen Ideen, die man haben würde, wenn man irgendwo ein Pferd oder eine Herde Pferde unterbringen möchte. Also das, wenn da dürfen gerne alle die Augen und Ohren mit offen halten, ob ihnen ein Gelände ja quasi vor die Nase kommt. Und wir sind da auch gar nicht unbedingt auf Deutschland fixiert. Also es dürfte auch gerne irgendwo im Ausland sein. Also wir sind da relativ flexibel. Wenn wir irgendwie was ganz Tolles finden, dann fahren wir da direkt auch mal hin. Wir waren sogar schon mal in Lettland und haben uns dort ein Gelände angeguckt, wo wir dachten, das wäre was, aber wir wussten vorher nicht, wie es in Lettland so aussieht. Also es war viel zu feucht. Das wäre jetzt nichts gewesen. Aber wie gesagt, wir sind da eigentlich fast zu allem bereit, weil es schön wäre, wenn die sich noch so ein bisschen ihre ja, Autonomie, Autonomie erhalten könnten, dass sie doch noch ein bisschen freier sein möchten, weil die eben sehr unterschiedlich sind. Ne? Manche, die suchen tatsächlich schon ein bisschen auch unsere Nähe und andere, die wollen es halt einfach nicht. Und das wäre total schön, wenn die das auch beibehalten könnten und eben dann als Familie. Und wenn die Fläche groß genug ist, gäbe es vielleicht doch noch die Möglichkeit, eine zweite Herde irgendwie da zu integrieren. Also es fällt uns sehr, sehr schwer, da Nein zu sagen, aber wir können da vernünftig sein, weil wir eben auch einfach möchten, dass es den Pferden, die wir jetzt in unserer Obhut haben, auch wirklich gut geht, dass sie auch weiterhin gesund bleiben.
Und
Ja,
ich glaube, ihr habt
ich ist
euch
jetzt
ja.
relativ, ne? Also wir hoffen immer, dass wenigstens einer von uns vernünftig ist. Aber es ist tatsächlich so, das finde ich halt auch immer, wenn es um Tierschutz geht, wir können nur so viele Tiere aufnehmen, wie wir auch wirklich gut versorgen können. Und das ist halt
Ja.
wirklich ganz wichtig, dass man das eben auch, ja, dass man da den Weitblick behält. Weil wir haben, also die Jüngsten waren 6, als wir sie bekommen haben. Die sind jetzt seit 4 Jahren da. Das heißt, sie sind jetzt 10. Vielleicht leben die auch noch 20 Jahre oder 30, man weiß es nicht. Deshalb, das muss man ja auch so ein bisschen ab oder überblicken, auch wenn man es gar nicht wirklich kann. Aber die sind eben so, ja, zwischen 10 und 20 jetzt ungefähr. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, wenn die dann alle alt werden, gleichzeitig oder so nacheinander.
Also, ich denke, ihr habt euch wirklich über verschiedene Aktionen jetzt hier als Experten qualifiziert, und ich könnte mir vorstellen, dass auch Naturschutz Bundprojekte auf euch zukommen könnten, sollten, wenn es mal darum geht, gerade diese Pferderassen auch zu erhalten, ne? Also es gibt ja viele solche Projekte, wo Pferde, die wild gehalten werden, die Dülmner, Ponys, und wo vielleicht auch noch Fehler gemacht werden, weil bestimmte Sachen nicht auf dem Schirm sind, dass solche Organisationen dann an euch herantreten und die Beratung von euch bekommen. Was Flächen, was die Gräser, was die Sträucher, ne? Das ist ja alles Wissen, was ihr weitergeben könntet. Also.
Also wir haben uns ja auch schon verschiedenste Naturschutzgebiete, also auch vorher eben schon immer anguckt. Also es war ja auch immer so ein bisschen, also irgendwann haben wir mal gesagt, boah, wir bräuchten unsere eigene Wildpferdeherde. Das war natürlich damals nicht so gedacht, dass wir das irgendwann mal haben. Aber wir haben verschiedenste Flächen angeguckt, und die meisten Naturschutzflächen sind tatsächlich für die Pferde, die dort leben, eher ungeeignet. Aber es geht eben noch eine ganze Weile gut, und auch das können wir wieder übertragen, denn bei unseren Hauspferden, das geht auch immer noch eine ganze Weile gut, dass man sie eben so hält, weil man denkt, also das war ja auch dein Eingang quasi, es ist so schön, die Pferde auf der grünen Wiese, und die hatten Freiheit und die waren in der Familie. Eigentlich denkt man, das ist alles perfekt, aber es passt halt dann doch eben einfach nicht. Und habe schon oft gedacht, eigentlich müssten in den Naturschutzgebieten Jungpferde aufgezogen werden, also junge Sportpferde oder so, das wäre super, ne? Die können das irgendwie vertragen, es wäre ein tolles Leben für die. Und wenn die dann eben irgendwann in Menschenhand gehen, haben sie aber eine super tolle Basis. Aber eben, ja, für die Rassen ist es nicht. Und haben auch mit verschiedenen Projekten da immer mal Kontakt aufgenommen, weil wir eben auch sehen, wie unterschiedlich gut die Pferde da aussehen, oder dass auch, solange die Pferde noch Fohlen bekommen, solange die Fohlen noch im Wachstum sind, klappt das halt alles noch gut. Und dann irgendwann kommt aber eben der Kipppunkt, wo es dann eben schief läuft. Und da, ja, sind wir natürlich auch, also haben wir auch in verschiedensten Projekten immer schon mal unsere Hilfe angeboten oder sind da eben auch mit ein paar Mal in Kontakt gewesen. Aber das ist natürlich auch was, ja, wo wir gerne weiterhelfen, wenn es geht.
Auch noch, ja. Also, ihr beiden, Hut ab, was ihr da geleistet habt und jeden Tag leistet und auch überhaupt für das Thema Rehe leistet an Aufklärungsarbeit. Ich kann das nur noch mal von Herzen empfehlen. Leute, geht auf die Seite von Team Huf, macht euch schlau, auch wenn ihr kein Rehepferd habt. Das sind alles Sachen, die als Pferdebesitzer wichtig sind zu wissen. Über Haltung, Fütterung und Untergrund. Und ich bedanke mich ganz doll herzlich, dass ihr wieder euch die Zeit genommen habt. Und ja, wir werden noch in dieser Woche Help Horse Week andere Projekte auch unterstützen, aber ihr seid davon ein ganz wichtiges. Danke, ihr beiden.
Vielen Dank, dass wir da sein durften und auch für diese Help Horse-Einladung. Super, danke.
Okay, tschüss.
Tschüss.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann erzähl doch auch deinen Freunden davon. Und melde dich unbedingt zu unserem Newsletter an. Du bekommst zweimal in der Woche Post von uns mit richtig guten Inspirationen, um die Welt von deinem Pferd ein wenig besser zu machen.